ARD Sounds.
Grüß Sie, ich bin heute in Passau im Freudenheim verabredet mit Hermann Scheuer. Herr Scheuer, haben Sie als professioneller Gärtner sowas wie eine Lieblingspflanze?
Ja, definitiv. Im Laufe meiner 50 Jahre als Gärtner und zum Schluss als Stadtgärtner in Passau ist es natürlich die Pomeranze geworden, weil ich irgendwann also mich wirklich verliebt habe in die Geschichte der Orangenkultur, wie die zu uns gekommen sind und vor allen Dingen, dass es jetzt wieder möglich ist, also hier nördlich der Alpen, also orangenähnliche Pflanzen zu züchten. Und da gehört heute Passauer Goldpomeranze mit dazu.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Hermann Scheuer, ehemaliger Passauer Stadtgärtner.
Also okay, das ist ja eine berufliche Leidenschaft dann. Aber wenn Sie jetzt privat, garteln Sie ja auch und haben einen Garten. Gibt es da Lieblingspflanze oder ist für Sie alles da gleich viel wert?
Ja, da habe ich schon ein sehr großes Spektrum. Ich liebe viele Pflanzen oder was, aber was mir auch so gefällt, also meine Frau liebt ganz besonders Rosen und wir sind also in unserem privaten Garten also sehr rosenverliebt oder was. Und ja, die gehören schon absolut dazu, meinen Lieblingspflanzen.
Jetzt sitzen wir hier im Freudenhain in Passau. Müssen Sie kurz erklären, was das genau für eine Parkanlage ist?
Ja, auf Freudenhain ist der englische Garten in Passau und vor allen Dingen, was viele Menschen ja nicht wissen, er ist älter als der englische Garten in München und war halt also hier also ein herausragendes Gartenprojekt, also für die in der süddeutschen Gartenkultur österreichisch geprägt, weil die Passauer Fürstbischöfe ja immer österreichischen Einschlag hatten und hat also ab 1786 also hier die Menschen angelockt und vor allen Dingen, was also ganz, ganz bedeutend ist und was wenige Menschen ja, glaube ich, wissen, der englische Garten war ja flächendeckend, also in Deutschland, in Europa, also ein erster Hauch von Demokratie. Dieser Garten war zum ersten Mal den Menschen geöffnet, was ja vorher bei den königlichen und bei den adeligen Gärten nicht der Fall war.
Wo wir jetzt schon ganz deutlich merken, dass Sie nicht nur der frühere Stadtgärtner sind, sondern auch ganz viel mit historischen Gärten sich beschäftigt haben und mit dem, was da insgesamt alles so passiert ist. Ich wusste vorher gar nicht, wie war der Beruf vorher, Gartenhistoriker, dass es das überhaupt gibt? Wie viel gibt es davon?
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie viele Gartenhistoriker es gibt, aber irgendwann habe ich also gelernt, also dass also Garten irgendwann im 19. Jahrhundert nicht mehr von Gärtnern beschrieben worden sind. Also da gibt es dann Gartenbücher, die sind bis dahin sind die exzellent, weil sie einfach nur auf das Fachliche ausgerichtet waren. Mhm. Aber da haben irgendwann das die Kunsthistorik übernommen und da hat man dann ein bisschen den Garten vergessen. Und das war also dann irgendwann mein Anspruch wieder, in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern, mit Archäologen, diese Gartenkultur, wie ich genannt habe, diese Gartenwissenschaft, also wieder so zu verständlich zu machen, dass die Menschen es verstehen und vor allen Dingen, dass also da ganz viel Botschaft versteckt war. Also nicht nur also die Repräsentationszwecke, sondern auch wie eng die Kultur- und Klimageschichte des Menschen mit den Gärten verbunden war und auch mit den Früchten, mit den Bäumen. Und das war mir dann immer ein Anliegen, das für die Menschen aufzubereiten und die Menschen da mitzunehmen auf diese Reise.
Was ist denn Natur für Sie? Also wenn man, Sie haben fast Ihr ganzes Berufsleben haben Sie geschäftlich gegärtnert. Ist Natur dann ein Forschungsobjekt, wie Sie es jetzt gerade berichtet haben aus der Historie, oder einfach ein handwerkliches Objekt, das Sie formen können? Oder können Sie Natur auch einfach hemmungslos genießen? Oder scannen Sie erstmal alle Pflanzen? Das könnte doch besser sein.
Da habe ich im Laufe meiner langjährigen Berufszeit und meiner Forschungsarbeit eine ganz klare Definition entwickelt. Natur ist das Gegenteil von Kultur. Und das gilt ganz besonders im Garten, weil Kultur wieder also heute für viele Menschen sehr einseitig geprägt, dass man es also mit Literatur, mit klassischer Musik in Verbindung bringt oder auch mit Bildung oder was. Aber alles, was also nicht der Mensch gestaltet, ist es Natur. Und was der Mensch gestaltet, das ist Kultur in vielfältigster Art und Weise in Form und ganz besonders im Garten.
Gibt es denn da dann Ihrer Meinung nach eigentlich auch wirklich Menschen mit dem berühmten grünen Daumen oder ist das bloß eine Ausrede für alle, die keine Lust haben zu buddeln?
Also den grünen Daumen gibt es definitiv und ich habe ihn zumindest also ein klein wenig von meiner Mutter geerbt. Also meine Mama war also eine leidenschaftliche Gärtnerin. Die haben dann einen kleinen Bauernhof gehabt und hat also nebenbei einen großen Gemüsegarten. Und die hat also ein Geschick und ein Gespür gehabt und war also für einen Bauernhof auch damals völlig unüblich in den 70er Jahren auch drumherum ein bisschen das schön zu machen, weil es einfach nur funktionell sein musste. Aber also der Hof gehört heute meinem Bruder und ich genieße das immer noch, wenn ich nach Hause komme, in meine alte Heimat, wenn also da rundherum der Hof eingegrünt ist, weil es einfach wirklich das Gefühl, dieses Gespür für die Situation zu entdecken, das ist ja gerade in meinem Beruf, glaube ich, ganz besonders wichtig gewesen oder ist wichtig. Es gibt manchmal, wenn man in der Stadt hat, also ganz, ja, müsste sagen, wenn man einfach Bauten, die nicht so gelungen sind, dann haben wir mir gefragt gewesen, die Landschaftsgärten, und das, wir haben es dann genannt, um zu akzentuieren, um auf Deutsch gesagt, also etwas abzumildern,
rauszureißen,
was ja da nicht so ganz so gelungen ist. Aber es ist natürlich auch, was mich auch immer geprägt hat, also in meinem Beruf, ja, ich habe schon gesagt, also der Maurer und der Gärtner können schon ein Stadtbild verändern. Wenn Sie da auf weiter Flur irgendwo draußen irgendwo einen Baum sehen und diese Silhouette, und Sie als Landschaftsgärtner oder als Botaniker, kann man das im Regelfall unterscheiden von der Entfernung, weil da jeder Habitus anders ist, also jede Gestaltungsform der jeweiligen Baumart. Und das hat dann schon begeistert, wenn man dann vor der Weide sieht, Mensch, da steht eine Linde, da steht eine Birke oder eine Eiche.
Ja. Wie die Jugend auf dem Hof und wie das dann kam, dass sie sich dann tatsächlich so der Gärtnerei zugewendet haben, reden wir gleich auch noch ein bisschen. Okay. Wir haben gerade schon gehabt, dass Gärten in Passau eine lange, prachtvolle Tradition haben, nicht nur in Passau, aber hier halt auch. Welchen historischen Garten hätten Sie am liebsten mal persönlich gesehen?
Also den historischen Garten, also hätte ich mit Sicherheit also gerne gesehen, die hängenden Gärten der Passauer Residenz, die ja im 18. Jahrhundert, also 1712, gibt es also eine Stichserie in Italien, wo also der abgebildet ist. Und das war ja herausragend. Wie gesagt, das waren die einzigen hängenden Gärten, die wir damals also in Europa gehabt haben. Und Passau muss also da Vorbild gewesen sein. Das muss also schon wahnsinnig beeindruckend gewesen sein, wenn man da von der Innbrücke rüberfährt und stellt sich also das Stadttheater und die Redoute ohne Dach vor. Und diese Gartenanlage gibt unmittelbar an die Dommauern. Das wäre schon beeindruckend gewesen, aber ich muss jetzt gleich wieder revidieren. Nein, auch Freudenheim würde mir sehr gefallen. Also wie gesagt, also wenn also der Garten die Form von dieser geometrischen Formen verlassen hat, dass also die geschwungenen Wege, natürlich auch Hackelberg.
Also das ist hier Urform. Freudenheim.
Freudenheim haben wir jetzt gerade hier in dem Garten. Und das
unterwegs jetzt hier im Freudenheim auf einem kleinen Spaziergang mit Hermann Scheuer, der gerade schon von den hängenden Gärten von Passau erzählt hat. Die waren auf der anderen Seite. Gegenüber sozusagen. Und was war das Besondere an dem Park hier?
Ja, das Besondere in Freudenheim ist, dass er 1786 als einer wirklich der ersten großen englischen Gärten also in Süddeutschland gemacht worden ist. Und es hatte den Hintergrund, weil die lange Zeit die Herrscher hier in Passau österreichischen Einfluss hatten und die waren also so wesentlich eher mit der englischen Gartenkultur vertraut als also hier in Süddeutschland. Und das Besondere war, also man hat also bei den englischen Gärten, das hat man also auch als Hauch von Demokratie verstanden, also in der Vorstufe zur Französischen Revolution, das war ja 3 Jahre vorher, dass man also gesagt hat, man muss den Menschen ein bisschen mehr Freiheit geben, ein bisschen mehr.
Also das waren anders als vorher, waren das Gärten fürs Volk und nicht mehr nur für Fürstenhäuser und Herrscher.
Der Garten in Freudenheim hat sogar eine eigene Parkordnung gegeben, der ist zum ersten Mal für die Menschen geöffnet worden.
Aha.
Dass man den betreten darf. Da hat man dann versucht, also hier in Freudenheim auf, glaube ich, fast 30 Staffagen diese damalig bekannte Welt zu erklären.
Aha.
Die Grotte der Kanopé hat man also zum Beispiel also hinten gehabt, also da hat man das ägyptische Bestattungsritual gezeigt oder was. Und so hat der römische Triumphbogen, also was wie hat man sich Rom vorstellen können. Die haben ja damals, man muss sich vorstellen, das haben wir dann zur damaligen Zeit die wenigsten Menschen lesen und schreiben können.
Mhm.
Und dann hat man versucht, das also in so einen Staffage zu bilden.
Wie heute Lehrpfade.
Wie Lehrpfade, genau.
Ja, okay. Oder? Sehen wir heute jetzt hier noch irgendwas, wo man sagen kann, so ähnlich hat es tatsächlich möglicherweise damals. Wie alt ist jetzt zum Beispiel der Baum da?
Ja, das möchte man vermuten, aber das ist eine amerikanische Roteiche. Der schaut zwar riesig aus, aber es ist in einer Phase gebaut worden, also fast 100 Jahre später ist er gepflanzt worden, weil die haben da immenses Wachstum. Aber ein Teil dieses Gartens in Freudenheim war auch, fremdländische Pflanzen anzupflanzen. Man sieht also noch einen Liriodendron tulipifera, einen Tulpenbaum.
Tulpenbaum?
Einen Tulpenbaum. Und den kann man sich so vorstellen, das war ja der englische Garten, waren also nicht mehr die mathematisch geradlinigen Wege wie im Barockgarten, sondern ist man dann um eine Kurve gegangen und da ist er für den Gebildeten, der also botanisch gebildet war, hat man an dieser Stelle den Tulpenbaum gesehen. Dann hat der Gebildete gewusst, der kommt ja aus Nordamerika. Und die nächste Staffage, die um die Ecke kommt, ist Nordamerika. So ist der aufgebaut gewesen, dieser Garten. Und der nicht so gebildet war, der hat sich dann also dieses amerikanische Gartenhaus angeschaut. Und das hat man geschmückt, die haben wir heute schon fast gar nicht mehr sagen, so wie es bei uns in der Kindheit war, Indianerfedern, ein Tomahawk und eine Friedenspfeife. Ja. Genau so ist es. Und da haben wir das da versucht, diesen Menschen die nordamerikanische Welt zu erklären.
Okay, aber den Tulpenbaum gibt es nicht mehr?
Den gibt es noch.
Den gibt es noch?
Den Tulpenbaum gibt es noch.
Okay. Sie haben die Wege, die historischen, hier nachgemessen und festgestellt, wie das damals gelaufen ist. Wie sehr haben die sich verändert im Laufe der Zeit?
Ja, wir haben dann, also als mir dann so bekannt bewusst geworden ist, dass man also, dass also das unbedingt das irgendwie auch publiziert gehört, haben wir also da mit dem Lehrstuhl für physische Geografie an der Universität Passau also über 5 Jahre lang jedes Semester Studierende gehabt und haben also denen Gartenthemen vorgegeben. Die erste Vorlesung war immer bei mir in der Gärtnerei, so ein Motivationsschub, etwas zu machen und auch zu unterstützen. Und da haben wir unter anderem auch diese Wege vermessen lassen mit dem Originalplan von 1786 und haben also noch 90% der Wege vorhanden.
Okay, also zumindest die von der ganzen Anlage her, kann man sich so vorstellen. Ihnen war ja Motivation bei den Mitarbeitern auch immer ganz wichtig, nicht nur bei den Studierenden in der Gärtnerei. Sie haben, glaube ich, auch viele Leute richtig ins Berufsleben gebracht und eine Art von Resozialisation praktisch gemacht, oder?
Ja, wir haben also nebenbei, erstens haben wir also ein sehr offenes Führungsklima gehabt und immer versucht, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass er das ja nicht für mich oder für sonst jemanden tut, sondern für sich selber. Wenn ich Freude habe an meiner Arbeit, dann ist Arbeit keine Last. Mhm. Und das haben wir also immer wieder gesehen, also im ganzen Arbeitsbild. Aber natürlich daraus ableiten, den Mitarbeitern zu zeigen, wenn es mir gut geht, habe ich eine Verantwortung für Menschen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Und da haben wir also pro Jahr so Sondermodelle gehabt, die es ja dann verschiedene Namen gehabt haben. Also früher hat es begonnen mit Sozialhilfeempfänger, dann hat es vier Bürgergelder, also alle
im Laufe der Zeit,
wo sie die Namen für diese ganzen Maßnahmen geändert haben. Das war immer wieder beeindruckend zu sehen, erstens, wie fleißig die Leute dann also gewesen sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und das ist also ein entscheidendes Wort gewesen, dass sie für mich und für meine Führungskräfte, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Mhm. Aber entscheidend ist immer die wichtigste Frage, war und nicht irgendwelche psychologischen Doktorarbeiten, kann er nicht oder mag er nicht. Das war zu klären.
Okay.
Und dann war das eigentlich ganz relativ einfach und ich habe also keinen einzigen Fall gehabt, wo ich gesagt habe, also für diesen vielen hunderten Menschen, wo man gesagt hat, die haben also da nicht die Freude mit empfunden und weil man einfach denen das Gefühl gegeben hat, sie sind wieder Teil der Gesellschaft. Mhm. Und das war ja auch ganz wichtig. Und wenn die dann von mir nach einer Woche ein T-Shirt gekriegt haben, wo also drum gestanden ist mit der Aufschrift Stadtgärtnerei Passau und dann durch ihren Stadtteil gegangen sind, um zu zeigen, ich bin wieder Teil der Gesellschaft, mhm, war das für uns eigentlich der größte Erfolg und für die Menschen natürlich auch.
Okay.
Es hat also viel, viel Freude gemacht, diese soziale Funktion zu erfüllen.
Also Freudenhain nochmal. Der Baum ist also Betrug, weil der ist nicht so alt, wie er ausschaut.
Genau.
Was ist das Älteste, was wir hier haben?
Das Älteste ist also dieser Tulpenbaum.
Ist der Tulpenbaum?
Der ist der Tulpenbaum. Und ganz hinten, also das können wir separat. Die Goldpomeranze.
Die Goldpomeranze machen wir separat
gleich. Die machen wir separat.
Genau. Und der Tulpenbaum steht nicht hier zufällig. Na, okay.
300 Meter.
Also ist der Tulpenbaum. Und was ist das Rote da?
Das ist eine Scheinquitte.
Eine Scheinquitte?
Eine Scheinquitte.
Ja, geh mir hier Scheinquitte. Okay. Aber Quitten sind ja gelb. Warum heißt die Scheinquitte?
Das ist eine japanische Scheinquitte, die blühen rot.
Ja.
Und die Quitten, die Simoner, das sind also die S-Bahn-Quitten, das sind keine S-Bahn, das sind also nur Zierde.
Nur Zierde.
Genau.
Wie alt werden Rosensträucher?
Rosensträucher können, also wenn es noch alte historische Sorten sind, also unendlich alt werden. Aber wie gesagt, also das ist halt der Zeitgeist, verlangt ja alle 30 Jahre wie in der Mode neue Kleider. Mhm. Bei historischen Gärten, das schaut man dann schon vermehrt, dass man also historische Sorten verwendet, um auch dem wirklich gerecht zu werden. Aber das ist natürlich, das ist Aufwand, das ist Mühe, man muss sich befassen, man muss sich hineinlesen, was kann man denn nachlesen, was war denn früher da gewesen. Und nachdem es also hier in Passau eigentlich überhaupt keine Literatur gibt aus der Zeit vom 16., 17., 18. Jahrhundert, was also die Botanik betrifft, war es halt einfach sehr mühsam, sich da hineinzulesen, was haben denn andere gemacht. Mhm. Und hat einfach versucht, also das also ein bisschen reinzubringen. Und das ist in einigen Plätzen, glaube ich, ganz gut gelungen.
Was es ja auch gegeben hat in Passau, habe ich auch in der Vorbereitung gelesen, wo man auch nicht auf die Idee käme, war Weinbau.
Passau war also berühmt für den Weinbau. Und vielleicht, man kann es ja auch nicht nachvollziehen, weil es gibt also nur eine Abhandlung von Piccolomini aus dem Jahr 1492, wo also der Oberhausberg mit Weinberg bepflanzt gewesen sein soll. Mhm. Ob das denn so gewesen ist, kann man nicht sagen, weil es also keine historischen Dokumente gibt. Klimatisch wäre es möglich gewesen.
Aber Sie als Stadtgärtner haben es nicht hingebracht, das wieder das wieder hochzuziehen. Das waren dann auch Ihre Grenzen, das sind Sie beide.
Nein, da sind dann die Grenzen erreicht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft
Hermann Scheuer. Mama Taxi Bulldog.
Mama Taxi Bulldog, das war nicht in Passau, sondern in Niederbayern in Holzkirchen. Kindheit auf einem kleinen Bauernhof in den 60er Jahren. Klingt idyllisch. War es auch so?
Ja, also ich habe also, glaube ich, eine wunderschöne Kindheit genossen und ich erzähle es immer wieder mit Freuden. Also erstens hat uns unsere Eltern und vor allen Dingen meine Mama aufgezogen, was man heute nachhaltig nennt. Also es ist, muss fast ein bisschen schmunzeln bei diesem Wort. Meine Mama hat immer den Satz geprägt, Kinder, darf man die Sachen nicht verwirren. Also man soll achtsam umgehen mit den Waren, mit den Tieren. Also wir haben das wirklich geliebt. Also unsere Tiere sind also ordentlich behandelt worden. Es war also wirklich ein Wohlfühlhotel, also in den 60er Jahren. Und ich erzähle es jetzt immer wieder meinen Enkel. Ich habe ja einige Enkel und dann sage ich dann immer wieder, wir haben bis in das 1966 haben wir einen Fernseher gehabt mit zwei Beinen, einen Umschalter, Fernseher mit zwei Beinen. Dann schauen die immer ganz konstant, die Kinder also auch den Zeitbegriff nicht einzuordnen. Mhm. Ja, weil der Papa hat gesagt, geht's vier, den schalt zu, weil es hat ja nur drei Programme gegeben. Dann sagen die als nächstes, ja, was habt ihr dann den ganzen Abend gemacht? Und das ist dann das Faszinierende, wenn sie dann zuhören und lauschen, dass wir uns mit uns selber beschäftigt haben, dass wir gespielt haben, dass man also sehr wohl möglich ein Leben ohne Handy gibt und dass das auch schön war. Und wir haben das also immer genossen. Die Gemeinschaft war einfach da wirklich prägend.
Es war idyllisch, aber es war schon auch viel Arbeit einfach so am Hof. Zum Beispiel, warum konnten Sie nicht in den Fußballverein?
Ja, bei uns hat es, also Oma war, also hat immer da ein strenges Regiment geführt, also arbeiten war also immer an oberster Stelle. Und ich habe also, war ein relativ guter Sportler auch. Und es waren also zweimal, wäre versucht worden, also mich zum Fußball zu bewegen. Und dann ist der jeweilige Vorstand also im Hof vorgefahren, hat der Papa ganz rigoros gesagt, für das haben wir keine Zeit nicht. Und somit war die Sache geklärt und somit ist also mir also ein Gärtner geworden und kein Fußballer.
Na gut, aber mit Zwischenstation erstmal dann doch weg vom Hof. Internat, das hat Sie gequält. Was hat Sie gequält?
Dann? Internat hat mich furchtbar gequält. Es war halt in den 70er Jahren üblich, dass es da mal wirklich zum Status quo geht hat, für jedes Dorf, das also irgendwie einen Pfarrer oder einen Geistlichen hervorbringt. Und ohne mein Wissen, also man, die haben das, damals hat das der Dorffahrer und die Dorflehrerin gemerkt, ich war also sehr oft in der Kirche als Ministrant und habe aber mir immer Bücher mit nach Hause genommen von der Bücherei. Und dann haben die natürlich gesagt, ich habe, glaube ich, innerhalb einiger Jahre die ganze Bücherei ausgelesen gehabt, weil ja der Bestand nicht so riesig war. Und dann haben die gesagt, Mensch, das war doch einer, den kann man aufs Internat stecken, wir bezahlen das von der Kirche aus und machen aus denen einen Pfarrer.
Ach so, schöne Lebensplanung eigentlich.
Eine schöne Lebensplanung, vor allem wenn man nicht beteiligt war, aber es war für mich also unglaublich schmerzhaft, weil ich also unendlich Heimweh hatte und das auch nicht überwinden konnte, bis dass die irgendwann gesagt haben, so im November, den kriegt sie gerne zurück.
Im November, da war das Schuljahr erst zwei Monate alt.
Ja, ich habe also jede Nacht randaliert. Aha. War in einem Schlafsaal mit 30 Kindern und das hat dem damaligen Präfekten nicht so gut gefallen und somit ist letztendlich aus mir kein Pfarrer geworden und es ist auch gut so.
Für die Kirche und für Sie.
Für alle Beteiligten.
Für alle Beteiligten. Wenn es aber die Heimatverbundenheit dann so stark war, wäre es dann nicht nahegelegen, dass Sie den Hof übernehmen?
War für mich eigentlich auch nie ein Thema. Heimatverbunden, naturverbunden, aber allein die Vorstellung, also 7 Tage die Woche täglich zweimal im Stall zu stehen und das 365 Tage, wenn ich etwas so stark muss, das kann ich nicht. Mhm. Wenn ich etwas will, dann kann ich es, aber wenn ich etwas muss, dann kann ich es nicht.
Okay. Und dann ging es aber erstmal auch noch nicht direkt in den Garten, sondern mit dem Umweg Elektriker.
Ja, ich war natürlich dann wirklich so verunsichert also mit dem Ausflug also da ins Internat, dass ich mich also allen schulischen Leistungen verweigert habe, um nicht wieder von zu Hause weg zu müssen. Und habe dann wirklich nicht gewusst, was ich lernen sollte. Und mein Vater hat in einem großen Betrieb gearbeitet und es war ja ganz witzig. Und wenn man sich das heute vorstellt, der hätte eine eigene Telefonanlage bekommen. Und da hätten sie also einen jungen Auszubildenden gesucht, der das lernt, das ist Elektriker. Mhm. Da haben sie mich rausgekommen, war der gleiche Fehlschuss. Und auch für alle Beteiligten. Und im Nachhinein kann man es wirklich nur als Erfahrung verbuchen. Ich habe am Tag der Prüfung, die ich erfolgreich beendet habe, die Tür zugemacht und habe ohne Wissen meiner Eltern dann bei meiner Tante eine Hilfsarbeiterposition angenommen, weil ich mir das Geld verdienen musste für den Führerschein.
Das war dann die Tante, von der Sie vorhin schon erzählt haben, die auch mit der Natur zu tun hat?
Das war die Tante, die mit der Natur zu tun hat. Und die hat das da gesehen, dass da jemand ist, der Geschick hat, das ich selber noch nicht erkannt habe. Und die also mich da geprägt und auch geführt hat und hat also die ganze Familie damit geholfen. Das waren ja alle, war eine Gärtnerfamilie. Und das hat mir also wirklich nachhaltig geprägt und auch den Blick geöffnet. Und irgendwann war für mich klar, das wird mein zweiter Beruf.
Und wie ist dann der Weg nach Passau gegangen mit Mitte 20?
Ja, ich habe dann schon irgendwann gemerkt, dass ich da ein Talent habe. Und es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Also entweder ich mache mich selbstständig, da habe ich mich auch noch nicht drüber getan, weil einfach das immer noch geprägt war von diesem Internatsversuch, sage ich mal. Und habe mich dann für eine sichere Position entschieden, für die Stadtgärtnerei in Passau. Und ja, war dann eine etwas holprige Stadt. Aber ja, ich war immer schon ein Mensch, der also etwas arbeiten, erreichen wollte, der also immer 100%, wenn ich was dann etwas wirklich wollte. Aber was mich dann zutiefst beeindruckt hat, war also diese Stadtsilhouette. Ich war ja vorher noch nicht so häufig in Passau oder was, also diese wirklich jeden Tag das zu sehen. Und dann also hat es begonnen. Ich war aber als ganz normaler Arbeiter gestartet. Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, meinen Kollegen, wir haben mal irgendwo einen richtig großen, dicken Baum umgeschnitten, ob sie denn wissen, wer den gepflanzt haben könnte. Dann ist die Antwort gekommen, das interessiert uns eigentlich nicht, wir müssen den nur umschneiden. Und so ist dann so die erste Liebe erwacht, sich mit dieser ganzen Geschichte zu beschäftigen. Und ja, ein weiterer Impuls war der damalige Direktor der Brauerei Heichelberg, der mich gebeten hat, die haben irgendein Firmenjubiläum gehabt mit einem besonderen historischen Biergarten, den sie ja heute noch haben. Sagt er, kannst du ein paar Zeilen darüber schreiben? Und ich, ja. Aber mir war selber also nicht klar, wie ich das wirklich anfangen und einordnen sollte. Habe dann daraus ableitend einen Freund gefragt, also einen damaligen Leiter des Diözesanarchivs, Dr. Herbert Wurster. Und das war dann wirklich der, mich geprägt und auf den Weg gebracht hat. Er sagt also ganz honorig und freundschaftlich, ja, lieber Hermann, hat er gesagt, ich bin Historiker. Er hat gesagt, du kannst mich nach Personen der Zeitgeschichte fragen und nach Gebäuden. Aber mit Pflanzen haben uns mir noch nie interessiert.
So ging das dann los in der Stadtgärtnerei und es war jetzt eher lange, aber auch erfolgreiche Karriere. So mit Mitte 20 dann angefangen und dann kaum 30 Jahre später oberster Stadtgärtner.
So ja, mit 50. Zwischendurch waren schon mal ein bisschen Hungerschrecken, ja. Weil es ja auch nicht immer am Anfang so gewünscht gewesen ist. Also wie gesagt, also mein großer Förderer, kann ich nur sagen, war Oberbürgermeister Jürgen Dupper, der also diese historische Dimension erkannt hat. Aber vorher war ich in meiner Freizeit im Landkreis Passau auch tätig und habe also da auch die Gartenkultur zum Leben erweckt. Denn ich war das im Gegensatz zu dem Stadt Passau also ein völlig unbekannter Begriff und habe also dann verschiedene Gartenkunstreihen ins Leben gerufen, habe also Publikationen gemacht oder was, habe also Persönlichkeiten hergeholt.
Aber wenn man da Chef ist, wie groß ist der Apparat jetzt gerade hier in Passau? Wie war der zur aktiven Zeit? Weil das ist ja dann am Ende wahrscheinlich auch ganz viel ein Bürojob. Also da ist man ja nicht mehr viel an der Pflanze, oder?
Stadtgärtner in Passau ist also 100% Bürojob. Also das haben sie also für das operative Geschäft waren also zum Schluss also 45 Mitarbeiter oder was. Und das ist also jede Menge Tagesgeschäft. Und vor allen Dingen verantwortlich für im juristischen Sinne für 80.000 Bäume verkehrssicherungspflichtig.
80.000 Bäume?
Verkehrssicherungspflichtig. Und das ist natürlich also in einer Stadt, in der es viele Juristen gibt und auch mit der Mentalität, also jeder Ast, der runtergefällt, wird irgendwie angezeigt oder zur Anzeige ja, gebracht. Ja, und somit müssen sie auch nachweisen, dass das korrekt gemacht worden ist und der kontrolliert worden ist. War also schon anspruchsvoll, aber es war also eine wunderschöne Zeit.
Das heißt aber, alles, was da an Forschung kam, wie zum Beispiel eben die Pomeranzen, die wir gleich anschauen, oder was Sie gerade noch erzählt haben von der ganzen Gartenhistorie, das war alles nicht Teil des Jobs, sondern das war alles Freizeit?
Es war alles Freizeit. Definitiv, ja, alles Freizeit.
Okay.
Abends, nachts, diese unermüdliche Forscherdrang, das ist, wenn man, wie gesagt, also hier ein weites Meer sieht und man will das unbedingt erforschen, weil man sagt, Mensch, da ist ja noch so viel zu machen und dann immer wieder auch den Menschen das mitzuteilen, dass man sie mitnimmt auf diese Reise, dass man was man für Schönheit, was jede Pflanze für Schönheit birgt. Es gibt, also ich kann da also den ganzen Tag, die ganze Nacht erzählen, weil mir das so begeistert.
Wir erzählen jetzt gleich von der Begeisterung für die Passauer Goldpomeranzen.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit Hermann Scheuer auf einen Spaziergang durch die Passauer Pomeranzen.
Bitte schön, Passauer Goldpomeranzen, so viel Zeit muss sein. Obwohl, die ist jetzt nicht wirklich golden hier. Die ist weiß, blüht sie. Und wo ist das Gold?
Ja, das Gold sehen wir im Herbst. Pomeranze blüht weiß und die Passauer Goldpomeranze, das war irgendwie so für mich ja immer so eine Idee, die also verschiedene Versuche gehabt hat, die also fürchterlich daneben gegangen sind. Ich habe mich immer schon mit Gartengeschichte, Gartenkultur beschäftigt und vor allen Dingen, also dann, wie gesagt, also gerade mit der Passauer Kultur, also Orangengeschichte war dann ein sehr hohes Thema. Die Passauer haben zu den vier ersten Höfen gehört nördlich der Alpen, die also im 16. Jahrhundert die Orangensucht vom Gardasee über die Alpen gebracht
jetzt,
haben.
Jetzt muss man erstmal nochmal den Stadtkindern erklären, Pomeranze ist eine Südfrucht. Das ist ja zwischen Orange und Zitrone oder kleiner.
Pomeranze ist also, der war, ist eigentlich, also heute ist der Begriff klar definiert, aber bis zum 19. Jahrhundert war also das also der Überbegriff für Orangen und Zitronen schlechthin.
Ah ja, okay.
Das ist vielleicht also für einen, ja, das vergisst der Historiker oder der Botaniker manchmal, dass er da ein bisschen das definiert. Mhm. Und wir haben ja vorhin im Passat unten am Vorbeifahren den Herkules gesehen. Mhm. Und der Raub der Pomeranzen, das hat also die Gartenkultur und die Botanik sehr geprägt, weil einfach da in der Barockzeit das mit dem, wer das wer das schaffte, welcher Herrscher das als zuerst schaffte, also in Deutschland oder nördlich der Alpen, das war also der Übermann.
Und wie haben Sie die Pomeranzen dann wiederentdeckt? Das ging ja dann völlig verschütt irgendwann mal, die Kultur, und Sie haben es dann wieder entdeckt?
Ja, ich habe dann angefangen mit den ganzen Forschungsarbeiten und das hat man dann irgendwann, hat irgendjemand dazu geschrieben, die Pomeranze heißt eine Bitterorange, oder die Poncirus trifoliata ist ja der botanische Name, der korrekte. Und da hat irgendjemand einmal scheinbar im 19. Jahrhundert hineingebissen und hat festgestellt, das gleiche wie heute, dass sie furchtbar bitter sind. Mhm. Und hat aber das dann also in der Literatur niedergeschrieben, dass sie also ungenießbar sind. Und irgendwann hat dann das übernommen und hat das ungenießbar ausgeweitet, er fast schon giftig.
Okay.
Und somit ist der also allen Höfen verschwunden, war ja Bestandteil also aller Hofapotheken im 16., 17., 18. Jahrhundert. War völlig normal, weil die Leute umgehen wussten mit dem Spruch, den man auch heute noch kennt, die Dosis macht das Gift. Also man muss also das also in gewissen Maßen verwenden. Das ist weder giftig noch sonst irgendwas. Aber die haben sie halt einfach, die sind ungenießbar geworden, weil man halt die ganzen Südfrüchte nur als süß heute kennt.
Aber wie haben Sie die dann wieder entdeckt? Also die gab es dann jahrhundertelang nicht mehr. Wo plötzlich ist die wieder aufgetaucht?
Ja, ich habe also dann versucht, also hier für die Stadt Passau also etwas zu machen mit der Orangensucht. Also die Züchterei selber hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann nachgelesen, oder was, dass also die Poncirus trifoliata, das war die Grundlage aller Orangensüchtigen der letzten 5000 Jahre, im Gartenbau nicht mehr verwendet wird. Und habe also hier in der Nähe Gärtnerei gefunden, die hatten 10 Exemplare da. Dann habe ich gesagt, die kaufe ich mir. Aha. Und pflanze in der Stadt Passau aus. Aha. Und habe sie vergessen. weil es einfach so arbeitsreiche Jahre waren. Ja. Und wir stehen also jetzt hier von der Pomeranze also in Freudenheim, als einer meiner Vorarbeiter dann angerufen hat und sagt, du Chef, weißt du noch, diese stacheligen Dinger, die du uns auspflanzen hast lassen, vor vielen Jahren, sag ich, ja, kann mich schon erinnern, da hängen Früchte dran. Sag ich, was für Früchte? Ja, da hängen Früchte dran. Ab ins Auto, Richtung Freudenheim. Und
das war genau die Pflanze.
Und dann stehst du da und denkst dir, oh Mann, da haben wir die letzten 3 Jahre so intensiv gearbeitet, haben wir das komplett vergessen. Mhm. Und jetzt hat die da herum Früchte. Und es war natürlich also ein beeindruckendes Erlebnis. Das hat man nur einmal im Leben.
Okay. Und inzwischen gibt es in Passau wie viele?
Ja, als ich die Stadtgärtnerei übernommen habe, hatten wir eine Zitrusfrucht. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, den aktuellen Stand weiß ich gar nicht mehr, 350, 400. War jetzt zu meiner Zeit also eine der größten Zitrussammlungen also in Bayern.
Mhm. Und die Passauer Goldpomeranze ist nicht irgendeine, sondern es ist sowas wie eine geschützte Marke, oder?
Das ist eine geschützte Marke.
Und Sie haben die Markenrechte?
Die Markenrechte hat also die Firma. Wir haben das juristisch geregelt, weil ich das dann so gemacht habe, in Absprache auch mit Oberbürgermeister Jürgen Dupper, dass der Stadt Passau keine Kosten entstanden sind. Aha. Wir haben die ganzen Rechte auf die ganzen Texte und die Firma hat also die ganzen Vermarktungsrechte zahlen müssen.
Sie persönlich haben die Namensrechte?
Nein,
oder die Stadt Passau?
Die Stadt Passau.
Aber das heißt, die Stadt Passau verdient jedes Mal ein bisschen was, wenn ich in eine Gärtnerei gehe und eine Passauer Gold...
Nein, die Stadt Passau verdient gar nichts. Das verdient schon diese Firma. Wir haben gesagt, weil ich habe ja schon mal einen Versuch gestartet und hat also ein Züchter gesagt, also diesen Schwan nimmt dir kein Mensch ab, das kauft dir keiner ab. Und ich habe gesagt, ich muss die Geschichte dazu machen. Ich muss die Menschen dazu bringen im Kopf, dass sie den Süden in den Norden transportieren. Mhm. Das ist die einzige Pflanze, die das schafft. Die pflanzt du bei dir zu Hause im Garten aus und dann erntest du Früchte. Ja, natürlich haben das keine perfekten Orangen wie in Sizilien. Aber allein das, jeden Gartenliebhaber fasziniert das, das so zu haben. Diese Pflanze wächst bei mir im Garten, gedeiht und hängen Früchte dran und ich kann sie auch verwerten.
Doch stachelig aber auch, gell? Aber das sind ja manche Zitronenbäume auch, glaube ich.
Stachelig, dann haben alle Zitronenbäume stachelig, weil das die Grundlage aller Zitronenbäume war. die letzten 5000 Jahre.
Die Mutter.
Die Mutter aller Pflanzen, okay. Also aller Zitruspflanzen, und die stammt aus dem Himalaya, wächst also auf 1000 Meter Höhe. Wenn man da gedeihen will, muss man sich wehren. Mhm. Mit allen Mitteln.
Na klar.
Auch mit Stacheln.
Jawohl. Und jetzt die Einzige, die es hier bei uns schafft, auch draußen offensichtlich. Fürchten Sie, dass Sie noch erleben werden, dass wir auch andere Zitrusfrüchte hier noch anbauen können?
Auf diese Frucht ist also während meiner Dienstzeit auch noch, sind da so Agroforstbotaniker aufmerksam geworden und haben also mich mehrfach eingeladen, also, oder hätten mich mehrfach eingeladen, auch in meiner Rentenzeit in England Vorträge zu halten, weil sie alle sagen, und da bin ich absolut d'accord, diese Pflanze wird also hier in 50 oder 100 Jahren ein völlig normaler Bestandteil sein, mhm, des Obstgartens, mhm, weil der Klimawandel also so rasant fortschreitet und die Pflanze hält also alle diese Kriterien aus. Also die beeindruckt das nicht, wenn es wenig regnet oder wenn es sehr heiß ist oder was. Man muss natürlich geschickt sein, die Früchte zu verwerten, und da haben wir vielleicht noch so einen Punkt, wo ich also meinem Freund Alois Wimmer, dem Chef der Gastroberufsschule in Passau, danken muss, weil der hat also gesagt, Mensch, ich mache dir da was draus, weil das ist so was Beeindruckendes. Und das war dann jahrelang also Bestandteil der Küchenmeisterprüfung der IHK in Niederbayern-Oberpfalz. Und da war also jedes Mal, wenn dann irgendein Gang serviert wurde, ob das jetzt beim Zander war oder bei irgendeiner Nachspeise, war also diese Pomeranze zu verwenden gewesen. Und es funktioniert, mhm, tadellos. Man muss sich wieder bemühen. Es geht dann nicht wieder so fertig in den Ofen einschieben, sondern, aber es hat auch einige Fehlversuche gegeben, und ja, aber wir probieren es zu Hause auch laufend aus und versuchen.
Kann man Schnaps machen auch damit?
Alles, ja. Es ist alles machbar.
Orangenlikör, klar, ja, Pomeranze.
Natürlich.
Also ein breites Feld. Die Passauer Goldpomeranze sehe ich jetzt mit ganz anderen Augen, dank Hermann Scheuer. Das ist jetzt früherer Startgang. 4 Jahre ist jetzt hier, oder? Dass Sie in Ruhestand gegangen sind?
1. Februar 2022.
Da macht man vorher wahrscheinlich immer Pläne, was man alles tun kann, damit man nicht in ein Loch fällt. Wie war das bei Ihnen?
Habe ich eigentlich nicht gemacht, weil ich gewusst habe, und das habe ich im Gespräch mit dem Oberbürgermeister Tupper gesagt, also ich weiß, dass ein neues Leben auf mich wartet. Ich wusste noch nicht, was auf alle Fälle gewartet hätte, wären also ungefähr 1000 Bücher, die noch zu lesen sind. Aber die warten immer noch, weil also sich so viele Möglichkeiten ergeben haben, die einfach, ich bin ein Mensch, der also da gern leidenschaftlich unter Menschen ist, also der das Wissen teilt, der also da an dem Wissen der Menschen teilhaben lässt oder was, und das, ja, hat sich so ergeben und bin also jetzt viel unterwegs, also als Berichterstatter im Bayerischen Wald und ja, zwischen Aber und Dreisessel, und bin gern bei den Menschen und schaue gerne den Menschen zu und berichte auch gerne über Menschen und Lebensgeschichten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man also in einer Zeit, die voller Verrücktheiten und voller technischen Überschlag ist, also jedes Jahr kommt was Neues, wenn man sich zurückerinnert, über die ersten Handys bis halt zur KI, und dann man sich einfach wieder auf das Bodenständige besinnt, dass es wirklich nebeneinander Platz hat, dann man sagt, Mensch, jetzt Kinder, das erdet mich, das sind meine Wurzeln, das ist mein Heimat, da bin ich daheim. Mhm.
Und so berichten Sie eben für lokale Medien auch ganz viel, also Journalistenkollege geworden sozusagen, dann im vermeintlichen Ruhestand. Ich war nur völlig überrascht, als Sie mir vorhin, als wir hier in den Park gekommen sind, gesagt haben, ja, hier war ich seit 4 Jahren nicht mehr, also seitdem Sie aufgehört haben mit der Stadtgärtnerei. Ist das wirklich so ein totaler Cut? Also Sie haben auch keinen Kontakt mehr zu Kollegen, Mitarbeitern?
Kontakt zu Kollegen und Mitarbeitern schon, aber ganz sporadisch eigentlich, weil ich mir ganz bewusst, mir das wichtig gewesen bin, also keiner, der also einmal im Monat ein ehemaliges Treffen braucht, sondern ich bin ein Gestalter und kein Konsumierer. Und zwar über die Zeit meines Lebens werde ich das so bleiben, bis am Ende meines Lebens, solange es irgendwie möglich ist. Und wie gesagt, es gibt so viele tolle Sachen, auf die man einfach vorher keine Zeit nicht gehabt hat, weil einfach der Job wirklich gefordert hat. Also meine Arbeitszeit war also, ich bin täglich um 4.30 Uhr aufgestanden, war um 5.30 Uhr im Büro und habe dann also abends so meine Forschungen gemacht oder was, aber ansonsten jetzt einfach alles zu machen, mitzunehmen, wahrzunehmen, was also der Bayerische Wald so hergibt, und es ist eine unendlich schön und erfüllend und für beide Seiten, glaube ich, ganz gut.
Jetzt könnten Sie aber ja auch gesagt haben, ja, jetzt kann ich mal richtig einsteigen noch in die Forschung von dem vielen Historischen, was Sie früher ja auch mit der Uni zusammen erarbeitet haben und so weiter. Also gäbe es da noch Themen auch, die noch zu bearbeiten wären?
Es gäbe noch jede Menge Themen, die zu bearbeiten wären. Ab und zu mache ich noch wieder ein bisschen was, aber der Großteil meiner Zeit oder was ist also wirklich jetzt diese Berichterstattung, weil also das so viel Freude macht, weil das so ein neues Fachgebiet ist, und ja, es kann ganz gut nebeneinander existieren und ich kann ganz gut damit leben. Also wie gesagt, es ist eine schöne und genauso erfüllende Zeit wie in meinem beruflichen Leben.
Ah ja, und erfüllt klingt's. Also jetzt muss man dazu sagen, wir haben die Sendung letzte Woche aufgenommen. Sie haben mir unterwegs auf dem Weg hierher gerade noch erzählt, ja, am Wochenende haben Sie Großeinsatz beim Marathonlauf.
Ja, ja, hier bei uns in Thomasbrang, in der Region, wo ich also jetzt verwurzelt bin, bin ich jetzt zuständiger Marketingmanager und Organisator für den Dreiburgenland-Marathon. Da haben das ein Häufchen Verrückter um den Hotelier Ludwig Schürger, haben wir das vor 25 Jahren gegründet. Also ein prägender Marathon, also der weltweit also wirklich Elite-Läufer anzieht. Und da gibt es allerhand zu organisieren. Und ja, haben wir jetzt in der finalen Woche und da geht es jeden Tag zack, zack.
Also jetzt am Wochenende war er dann schon eben, weil wir es eben schon letzte Woche aufgezeichnet haben, genau. Aber Sie laufen nicht selber mit?
Nein. Es wird schon mehrfach versucht, also mich zum Laufen zu animieren. Ich sage immer wieder, ich bin Stadionsprecher, ich bin Organisator, aber ich habe mir als Kompromiss schon Laufschuhe gekauft.
Immerhin. Und die Enkel laufen jetzt mit?
Die Enkel laufen mit, das freut mich außerordentlich. Wie gesagt, das war also mein Wunsch, dass also so viele als möglich meine Enkel mitlaufen. Und ja, es ist eine Freude. Wir haben ja letztes Jahr zum ersten Mal einen Kinderlauf gestartet, also hier beim Dreiburgenland-Marathon. Das Motto, eins unserer Motto heißt, aktiv ist besser als passiv, die Menschen wirklich miteinander zur Bewegung zu bringen, weil also so viele andere Möglichkeiten, die Menschen, die Kinder werden schon von der Bewegung abgehalten, die sitzen vor dem Computer, in der Schule gibt es keinen richtigen Sport im Moment. Man muss einfach gemeinsam wieder diese gesellschaftliche Herausforderung sehen, an vielen Stellen wieder die Menschen in Bewegung zu bringen.
Und aktiv ist besser als passiv ist nicht nur Ihr Motto bei dem Marathon, sondern auch insgesamt sonst. Ich kenne keinen, der mir erzählt hätte, bis jetzt, bis auf Sie, dass er im Wahlkampf gleich mal für zwei verschiedene Parteien tätig ist. Wie funktioniert das?
Ja, ich bin gefragt worden von zwei Parteien, die sich neu gegründet haben, also alle im demokratischen Spektrum, die dann gesagt haben, Mensch, das Kind, du hast ein bisschen Erfahrung, du hast dafür Politik gearbeitet. Ja, dann hat man einfach ein bisschen die unterstützt, ein bisschen gezeigt, auf was darauf ankommt, dass es da andere Strategien braucht, also um ans Ziel zu kommen. Und ja, es hat bei beiden funktioniert, also beide sind glücklich, also alle haben Erfolg.
Die sind aber nicht gegeneinander angetreten?
Nein, es sind in zwei verschiedenen Landkreisen angetreten und beide haben erfolgreich und beide sind zufrieden.
Und nebenbei noch, neben Wahlkampf und Marathon und Reporter-Dasein, kümmern Sie sich jetzt ja statt um früher 80.000 Bäume im Passau, um wie viele in Ihrem Garten?
Oh, der Garten ist relativ bescheiden. Wir haben also, glaube ich, insgesamt Gartenfläche so 300 Quadratmeter und natürlich mittendrin also unsere Pomeranzen.
Das, haben Sie auch?
Ja, natürlich. Es geht ja gar nicht anders. Mhm. Weil natürlich, das gehört einfach dazu. Also das ist Herzgeschichte. Wenn man die Pomeranze mit ins Leben gerufen hat und es ist ja wirklich ein neues botanisches Wahrzeichen der Stadt Passau geworden und hat einen furchtbar unglücklichen Start gehabt, weil ich also eine befreundeten Firma, die also da in dem Bereich Pflanzen zu etablieren sehr erfolgreich sind, habe voller Freude meine Idee vorgestellt und dann sehe ich mich heute noch sitzen an diesem Wintertag, wo ich gesagt habe, weißt du was, hat er gesagt, so einen Schmarrn, den kauft dir kein Mensch ab.
Jetzt also steht sie nicht nur hier bei uns im Freudenheim, wo wir gerade vorher ja auch bei einer vorbeigeschaut haben, sondern auch bei Ihnen im Garten. Und worauf freuen Sie sich da dann in den nächsten Wochen besonders? Am Garten? Im Garten? Was steht an?
Gartenchef bei uns zu Hause ist meine Frau. Die braucht es immer als Ausgleich zu ihrer beruflichen Arbeit. Aber ich bin natürlich schon zur Seite. Und genieße das. Ich bin einer, der den Garten auch genießen kann. Ich kann mir da einfach einmal Healing alle 5 Grad rauslassen, ein Buch mit dazu nehmen und den Kopf in den Himmel recken und wir schauen, wie die Flieger vorbeifliegen. Und dann ist es auch gut.
Also dann mehr Natur als Kultur.
Genau so ist es.
Danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und wünsche Ihnen eine gute im Garten und bei allem, was ansteht. Vielen Dank, Herr Mascheuer.
Vielen herzlichen Dank.